So, guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Man sieht, die Reihen sind schon ein bisschen gelüftet. Ja. Es ist die Hitze wahrscheinlich. Ja. Aber es gibt ja immer eine festgeschriebene Menge an Segen pro Gottesdienst. Wenn dann die Hälfte kommt, dann kriegt ihr halt doppelten Segen, oder? Ich glaube, so funktioniert es, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, lass uns mal kurz zusammen aufstehen und beten. Vater, wir danken dir, Herr, dass wir ja jetzt dein Wort hören dürfen, Herr. Danke für jeden Einzelnen, der hier gekommen ist. Natürlich auch danke für jeden Einzelnen, der jetzt zu Hause zuschaut. Und ja, Vater, ich bete, Herr, dass da, wo wir irgendwie unsere Seele vielleicht diese Woche aufgewühlt wurde, Vater, dass sie jetzt zur Ruhe kommt, Jesus. Vater, dass jetzt, ja, wir so Kinder uns auf die Wiese setzen um den Vater herum und einfach zuhören. Das bete ich für meine Seele, Herr, und für jede, die jetzt meine Stimme hört. Im Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir hatten ja so eine, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber fast wie so eine inoffizielle Predigtreihe. Also wir haben ja so selten jetzt so richtig so Predigtreihen, aber irgendwie thematisch passt dann doch alles. Der Ben hat ja gepredigt über Dankbarkeit, dass wir dankbar sein dürfen, und dann die Ivone auch letztes Mal oder davor, vor dem Sommerfest, dass wir eben auf unsere Zunge achten sollen, was wir sagen sollen, uns nicht berauben lassen sollen. Und da würde ich jetzt gerne noch zu einem noch meinen Senf dazugeben, oder hoffentlich Gottes Senf, nicht mein. Nehme ich auch, woher diese Perspektive kommt, die Dankbarkeit generiert, diese Perspektive, die Erwartung generiert, und die uns eben nicht auf Probleme uns fokussieren lässt, sondern wirklich auf das, was Gott tun kann und getan hat. Und es ist ja oft, ist es so, dass in vielen Sachen ist immer so eine Ansichtssache, ne? Wie man die Sachen halt sieht. Also wenn man sie aus einer anderen Perspektive sieht, dann wirkt es wieder ganz anders, und dann kann man natürlich die Situation noch anders wahrnehmen. Und ich meine, das ist, manchmal ist das nur so ein bisschen, ja, Definitionssache, keine Ahnung, das Haus brennt nicht, sondern es ist nur sehr stark geheizt oder so, ist natürlich Quatsch, aber, oder also halb voll, halb leer, ne? Das Glas ist halb voll oder halb leer, gibt es bei Christen übrigens auch nicht, ne? Weil bei uns gibt es nur im Überfluss, deswegen gibt es gar nicht halbe Gläser. Aber manchmal ist die Perspektive auch wichtig. Ich glaube, dass wir manchmal die Sachen auch einfach aus der falschen Perspektive sehen. Und dazu gucken wir uns ein Beispiel an, wo das sehr deutlich wird und wo wir auch daraus lernen können, wie wir das eben nicht so machen. Und das ist das Leben von Mose. Mose war ein Israelit, der wurde geboren zu einer Zeit, da war das Volk Israel, also das Volk Israel ist ein Volk, das hat sich Gott relativ random von allen Völkern der Welt ausgesucht, eine Familie, und mit denen hat er dann seine Mission auf der Erde begonnen. Und Moses gehört zu diesem Volk, und er wurde geboren in der Zeit, da war das so die schlimmste Zeit des Volkes Israels, weil die nämlich in Sklaverei gelebt haben. Die haben vorher ungefähr, schätzt man, 500 bis 700 Jahre in Ägypten gelebt und dann circa 70 Jahre in Sklaverei. Und in dieser Zeit wurde Moses geboren. Und das Schlimme war daran, zu der Zeit hat der Pharao einen Erlass erlassen, dass alle neugeborenen Jungen, also männlichen Kinder, sollen umgebracht werden. Und es war für Moses natürlich schlecht, weil er war ein Junge. Daraufhin hat dann seine Mutter ihn in einen Korb gesetzt. Sie hat ihn erstmal 3 Monate lang versteckt, erfolgreich. Dann hat sie in ihrer Verzweiflung ihn in einen Korb gesetzt und einfach in dem Nil wegtreiben lassen. Und ich weiß nicht, ich hatte damals so eine Kinderbibel, und da war das halt so ein süßes Bild, es war so ein kleiner Bach, ne, so ein kleines Rinnsal, und dann hat man den da so ganz behütet, aber der Nil ist ja ein Riesenfluss auch. Ne? Da gibt es Krokodile, glaube ich, oder? Wenn man sich das vorstellt, man setzt seinen Säugling in einen Korb und setzt es auf den Rhein. Ne? Und dann tschüss, ja. So ein Säugling muss ja auch innerhalb von einem Tag oder 2 gefunden werden, ne? Auch in der Hitze. Ich weiß nicht, welche Jahreszeit es war, aber auch in der Hitze und auch ohne Hitze, ne, ist so ein Säugling ja nicht sehr lange allein überlebensfähig. Das heißt, das war ja eigentlich so gut wie verloren. Und dann wurde aber Moses aber gefunden und hat auch überlebt. Und dann gibt es noch Haufen weitere Wunder. Dann wurde er später dann, als er erwachsen wurde, inzwischen sind ein paar Sachen, also ich fasse das sehr zusammen, aber hat Gott ihm in dem brennenden Busch ihn berufen, das Volk Israel, das eben in Sklaverei war, herauszuführen. Dann kamen die 10 Plagen, ja, also 10 Wunder an sich. Übrigens kann man auch mal nachgucken, warum die Zahl 10 da auch so interessant ist. Aber 10 Plagen und dann lässt Pharao sie tatsächlich frei und sie dürfen rausziehen. Und dann stehen sie vor dem Roten Meer, werden verfolgt, weil er sich dann die Meinung geändert hat und werden eben von einer Armee verfolgt, die sie umbringen wollen. Und vor ihnen ist das Meer, sie kommen nicht weiter, dann geht das Meer auf. Sie kommen durch und genau im richtigen Moment geht das Meer wieder zu und tut alle Verfolger eben da ertränken. Und dann sind sie in der Wüste, sind in der Freiheit und dann geht es da natürlich weiter. Dann brauchen sie da Wasser und dann sind sie da bei einer Quelle, die hat nur untrinkbares Wasser. Dann macht Moses das heil und man kann das Wasser trinken und dann beschweren sich, wir haben kein Essen und dann fällt Brot vom Himmel. Dann haben sie Brot zu essen, dann sagen sie, ja, aber in Ägypten hatten wir Fleisch, wo ist das Fleisch? Und dann kommen Wachteln, Meter hoch, ja, können sie abends Meter hoch Wachteln einsammeln, morgens Brot. Und dann geht wieder das Wasser aus und dann sehen sie, schlägt Moses auf den Felsen und da kommt einfach Wasser aus dem Felsen in der Wüste einfach raus. Das sehen sie sogar zweimal. Und so weiter und so fort. Tagsüber sehen sie eine Wolke vor sich hergehen. Ich meine allein das, sie sehen eine Wolke vor sich hergehen und nachts eine Feuersäule, wenn sie wandern. Und dann sehen sie am Zelt der Begegnung immer eine Säule drauf, eine Wolke drauf ruhen. Ich meine, das sehen sie jeden Tag. Jeden Tag essen sie dieses Wunder. Und genau darum würde ich gerne heute gerne reden, nämlich die Perspektive auf Wunder. Wie wir eigentlich Wunder sehen. Was ein Wunder genau ist und wie wir das sehen und wie die Perspektive auf Wunder auch unsere innere Haltung direkt morgen schon ändern kann. Das ist eben die Story von Israel und nach 40 Jahren sind sie dann tatsächlich ins gelobte Land gekommen. Das Interessante dabei ist, die Generation, die Wunder alle aus erster Hand erlebt hat, die sind nicht reingekommen. Die Generation, die vielleicht sehr klein waren oder es von ihren Eltern gehört haben, die sind ins gelobte Land gekommen. Aber ich stelle mir das auch, wenn man so als Israelit da ist, ne, und dann wartet man die ganze Zeit auf den Durchbruch, wann dürfen wir endlich raus? Wann passiert endlich das große Wunder? Wann sind wir endlich frei von dieser Sklaverei, die dann auch immer schlimmer wurde zum Ende hin? Und sie warten auf den Durchbruch und wann passiert es endlich? Und dann passiert es, sie sind frei und dann ist es interessant, wenn man beobachtet, wie sie sich vor jeder Situation, also vor jedem Problem verhalten haben. Also sie hatten jetzt zum Beispiel das Problem, dass sie vor dem verschlossenen Roten Meer waren. Und was sagen sie? Sie sagen nicht, Gott hat ja gerade 10 Plagen geschickt und uns befreit, dass das wird jetzt kein Problem sein. Nee, sie sagen, wir kommen um. Jetzt hast du uns hier rausgeführt und jetzt kommen wir um. Dann sind sie in der Wüste und dann sagen sie Gott, ja, jetzt sind wir in der Wüste, jetzt verdursten wir. Dann kriegen sie Wasser. Und dann sagen sie, ja, jetzt haben wir zwar Wasser, aber jetzt verhungern wir. Dann kriegen sie Brot. Und dann sagen sie, ja, jetzt haben wir zwar was zu essen, aber jetzt fehlt uns Fleisch. Das ist nicht so gut, wir hätten gerne was anderes. Dann kriegen sie sogar Fleisch. Dann sagen sie wieder, ja, aber jetzt verdursten wir wieder. Ja, also vor jeder Herausforderung hat Israel eins gemacht. Und zwar haben sie ihre Entscheidung darauf basiert, was sie sehen. Sie haben einfach nur das vor sich, was sieht man immer, wenn man vor einem Problem steht? Das Problem, genau. Und je näher das Problem kommt, desto größer wird es. Je näher das Hindernis ist, je näher die einzelnen Probleme sind, desto mehr wird es einfach und desto größer wird der Frust. Und in der Bibel steht schon, dass wenn wir so agieren, dass wenn wir uns von unseren Augen leiten lassen, dass kein gutes Ende nimmt. Da lesen wir in Sprüche 27, Vers 20, der Abgrund des Totenreichs ist unersättlich und auch die Augen des Menschen wollen immer noch mehr. Also das Totenreich, der Schlund der Totenwelt hat keinen Boden, Das ist ein Fass ohne Boden. Und genauso wollen auch die Augen des Menschen immer mehr. Das sehen wir ja auch bei Israel. Anstatt zu sagen, wow, so viel haben wir schon erlebt, wollten sie immer mehr. Sie wollten das nächste Wunder und der nächste Durchbruch und das nächste. Sie haben sich immer nur vor ihren Augen leiten lassen. Und ich glaube, dass dieser Fokus falsch ist. Das ist genau der Fokus, den ich ansprechen will. Das ist der Fokus, der eben dazu führt, dass wir immer nur unzufrieden sind und von den Problemen übermannt werden. Das passiert mir, ist mir vor ein paar Wochen erst wieder passiert. Ich glaube, das ist ganz normal, weil unsere Augen sind nun mal in unserem Kopf verankert. Ja? Die sind da drin und die funktionieren halt. Und wenn man nicht aufpasst, dann lässt man sich von seinen Augen belügen. Aber wenn man sich mal genau die Situation anguckt, jetzt steht, wie gesagt, Israel vor dem Meer und es ist zu. Und sie werden von hinten verfolgt. Wenn man sich die Fakten anguckt, ist eine schlechte Lage. Aber das nächste Wunder hat Gott ja schon, war ja schon vorbereitet. Und sie waren ja, man kann sich ja fragen, dieses ganze Wunder vom Volk Israel, wo hat es begonnen? Als sie in der Wüste waren? Oder erst, als sie Fleisch bekommen haben? Oder erst, als sie im gelobten Land waren? Oder hat es vielleicht schon begonnen, als Moses überlebt hat, als Säugling? Und als er Moses berufen hat durch ein Wunder? Und dann die 10 Plagen. Also wo beginnt und wo endet das Wunder? Sind Wunder überhaupt so ein kleiner Punkt, den wir eben in der Zeitleiste festlegen können? Weil nehmen wir mal das Beispiel vom Fleisch. Sie sind in der Wüste und beklagen sich, in Ägypten gab es Fleischtöpfe und hier haben wir nur dieses Brot, das nur schmeckt wie Honigkuchen und einem Mann 2 Tage lang Kraft gibt, durchzusprinten. Ja, haben wir nur dieses Brot. Und dann schickt Gott einen starken Wind mit Wachteln, einen Meter hoch, also dass man die dann, also ne, einen Meter so eine Schicht Wachteln auf dem Boden, muss man sich mal überlegen. Und ich habe mal nachgeguckt, eine Wachtel braucht 6 Wochen, um ausgewachsen zu sein. Und wenn ich jetzt aber so einen ganzen Schwarm voller Wachteln, das ist ja nicht eine Generation von Wachteln, sondern dann sind es ja schon über Monate hinweg, ne, dass diese Wachteln sich vermehrt haben. Und auch der Wind, da steht nämlich da, kam ein starker Wind. Da müssen ja dann Hoch- und Tiefdruckgebiete, wenn man das so ein bisschen rational sieht, müssen sich ja auch schon aufgereiht haben ein paar Tage vorher. Was ich damit sagen will ist, als Israel gebetet hat, wir wollen Fleisch, da hat Gott schon Monate vorher das vorbereitet. Schon vor Monaten hat er begonnen, die Wachteln zu züchten und dafür zu sorgen, dass die sich vermehren. Genauso wie er schon vor Monaten die 10 Plagen geschickt hat oder vor Jahren, weiß nicht genau, wann, wie der zeitliche Ablauf da ist, aber das hat er alles schon längst vorher gemacht. Und deswegen ist das nämlich, der Perspektivwechsel ist eben nicht zu sagen, wann passiert das Wunder, sondern zu erkennen, ich bin mitten im Wunder. Ich bin mitten im Wunder. Wenn ich auf Heilung warte, zu sagen, ich bin mitten in der Heilung. Gott hat mich schon begonnen zu heilen. Gott hat die Ärzte schon vorbereitet. Die sind vielleicht jetzt gerade in der Uni. Ja, ich hoffe, so lange dauert es nicht, aber, ja. Aber er hat alles schon vorbereitet. Und wir dürfen eben diese Perspektive einnehmen, dass wir mitten im Wunder sind. Weil das Interessante, wenn man sich auch überlegt, ist, wieso hat Gott eigentlich die Israeliten in die Wüste geführt? Ja. Er hätte ja auch einfach schnipsen können und dann wären alle Ägypter weg und sie hätten in den Palast gehen können, ne, hätten das ganze Vieh, hätten alles einfach gehabt. Sie kennen sich hier schon aus, müssen nicht auswandern, ja, wissen schon, wo irgendwie tagsüber an welchen Kreuzungen der Stau entsteht und so. Ja, wäre ja viel einfacher gewesen. Aber wieso hat er sie in die Wüste geführt, wo nichts ist? Ich glaube, das hat er gemacht, damit sie keine andere Wahl haben, als sich auf ihn zu verlassen. Weil wenn sie in der Wüste sind und er lässt sie fallen, dann vertrocknen sie da, dann sterben sie mitten in der Wildnis. Und wieso macht er das dann? Wieso will er, dass sie ihm vertrauen? Ich glaube, weil das der einzige Wunsch des Vaters war. Das war der einzige Grund, wieso er sie rausgeführt hat, ist, damit sie ihm vertrauen, weil er sich Beziehung gewünscht hat. Er wollte nicht damit beweisen, wie stark er ist und wie viel Kraft er hat und was für tolle Wunder er tun kann. Denn ein paar Wachteln, also Gott kann natürlich viel größere Wunder als das tun. Und alles, was er sich gewünscht hat, ist, dass dieses Volk mit ihm Beziehung eingeht. Und das ist eigentlich das wahre Wunder. Das ist eigentlich das, was wirklich Wert hat. Das ist das, was tatsächlich Veränderung auch in unserem Leben bringt, ist die Beziehung zu Gott, ist die Beziehung zum Vater. Und es ist so ein bisschen, wenn man sich die Natur anguckt, wie Gott die Natur gemacht hat, manchmal vergisst man ja so, dass Gott sich das genau so ausgesucht hat. Und das hätte ja in der Natur verschiedene Prozesse, könnten ja auch komplett anders verlaufen. Aber er hat sich gewisse Prozesse genauso überlegt. Und wenn man sich zum Beispiel einen Baum anschaut, ein Baum beginnt mit einem Samen. Und der Samen muss in den Boden gelegt werden und dann bricht er dort auf und tut Wurzeln in den Boden schießen. Und dann kommt was Kleines oben raus und dann muss er Sonne bekommen und dann muss er Licht bekommen, muss er Regen bekommen und Nährstoffe vom Boden aufnehmen. Und so wächst dann dieser kleine Samen. Und dann wird plötzlich aus diesem kleinen Halm wird dann ein größerer Ast und dann wird das immer größer und mehr und dann kommen immer mehr Äste und dann wird es plötzlich ein Riesenteil mit 1000 verschiedenen Ästen und dann irgendwann kommen Früchte, wenn wir jetzt bei einem Fruchtbaum sind. Irgendwann kommen Früchte. Aber währenddessen passieren ja tausende kleine Wunder. Und die Frucht ist die Folge des Wachstums. Weil der Baum verbunden ist mit dem Boden, weil er die Nährstoffe aufnimmt, weil er jeden Tag Sonne bekommt, weil er jeden Tag Wasser bekommt, deswegen bringt der Baum irgendwann Früchte. Und ich glaube, genauso sind unsere Leben auch. Das, was wirklich zählt, ist, dass wir verbunden sind mit dem Vater. Dass unsere Wurzeln in seinem Boden drin sind. Und dass wir jeden Tag sein Licht bekommen. Dass jeden Tag sein Licht auf uns scheint. Und dass jeden Tag sein Regen auf uns fällt. Und sein Wasser auf uns fällt. Und dann passiert eben dieser Wachstum. Und niemand würde vor einem Baum stehen. Ne? Wenn ihr euch das vorstellt, dass wir vor so einem Zeitraffer einen Baum beobachten können, wie er da innerhalb von 5 Minuten zu einem riesen Ding wird. Da würde niemand davor stehen und sagen, ja, da passiert ja gar nichts. Wann passiert denn endlich mal was? Wo bleibt denn endlich? Ne? Gott, wo bist du denn? Würde keiner sagen, sondern wir werden so überwältigt von diesem Wachstum, dass wir sagen würden, ja, jeden Moment, gleich kommen die Äpfel, gleich passiert das Wunder. Und das Wunder ist eben nicht erst, wenn der Apfel da ist. Das Wunder beginnt schon, wenn die ersten Wurzelchen im Boden sich eben dort verankern. Dann beginnt das Wunder. Deswegen dürfen wir eben die Sachen anders sehen und dürfen mitten in der Wüste, mitten in der Herausforderung, mitten, wenn wir eben die Früchte noch nicht sehen, dürfen wir schon wissen, dass wir mitten im Wunder sind. Ich bin mitten im Wunder. Ich bin mitten im Durchbruch. Wir als Gemeinde sind mitten im Durchbruch. Wir sind mitten im Durchbruch. Und natürlich ist es nicht einfach. Ist leichter gesagt als getan. Vor allem bei so persönlichen Sachen wie Krankheit. Wenn man mitten in den Schmerzen, mitten in der Schwachheit zu sagen, ich bin mitten in der Heilung und Gott dafür zu danken, ist nicht einfach, wenn der eigene Körper schmerzt. Aber es gibt einen Vers, der mir persönlich in solchen Situationen immer viel Mut gegeben hat. Und es ist Psalm 126, Vers 5. Da steht, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wenn wir in der Wüste sind, in der Wüste singen und in der Wüste preisen und in der Wüste ihn loben, und in der Wüste ihm danken für seine Treue, dann klar werden, sind wir immer noch in der Wüste und die Tränen sind immer noch da und wir spüren die Enttäuschung. Wenn wir für was beten und es passiert nicht sofort. Wenn wir für Heilung beten und es wird nicht besser oder es kommt noch eine Diagnose dazu. Aber das Versprechen von Gott ist, dass wenn du mir in der Wüste dankst, wirst du mit Freuden ernten. Ist das nicht cool? Dass wir in der Wüste sehen dürfen. Gott will uns zu Wüstengärtnern machen. Weil irgendwo was zu bestellen und irgendwo was wachsen zu lassen, ein Feld zu bestellen, wo alles perfekt ist, wo der Boden fruchtbar ist und es jeden Tag regnet, das ist natürlich einfach, das kann jeder. Aber wir sind berufen, in der Wüste zu sehen. Wir dürfen in der Wüste sehen. Wir dürfen von seiner Treue singen, auch wenn du dich vielleicht momentan verlassen fühlst. Wenn du das Gefühl hast, dass allen anderen Wunder passieren, nur dir nicht, darfst du trotzdem ihm danken, dass er treu ist und dass du mitten im Wunder bist. Und sein Versprechen ist eben, dass du dann mit Freuden ernten wirst. Daran glaube ich auch selbst persönlich in meinem Leben. Gibt ja auch einen Vers, der sagt, dass keine Träne in Vergessenheit gerät. Dass er jede Träne sammelt. Ich will die Jungs schon mal nach vorne bitten. Ja, wir dürfen in der Wüste sehen. Und wir dürfen uns nicht vor unseren Augen leiten lassen. Weil das, was unsere Augen begehren, ich sage nicht, dass das, was die Israeliten, nachdem sie gefragt haben, das war nicht schlecht, natürlich. Ne? Also Wasser und Nahrung und das tägliche Brot hat Jesus selbst gebetet. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber was die Israeliten falsch gemacht haben in diesem Moment, war, sie haben nicht Gott vertraut. Sie haben Gott beschuldigt. Jetzt hast du uns hier rausgeführt und jetzt werden wir verdursten. Das war der große Unterschied. Wir dürfen natürlich um all diese Sachen beten. Und Gott will Wunder machen. Und er will Früchte schenken. Und das Gute an Früchten ist, dass in jedem Frucht ist auch ein Samen drin. Und dann entsteht bei jemand anders ein Baum, der wiederum Früchte bringt. Wir dürfen nur nicht diesen Wundern hinterherrennen. Weil unsere Augen nämlich niemals satt werden. Und Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus sagt, was deine Augen dir geben wollen, du wirst wieder Hunger haben. Und du wirst immer mehr wollen. Aber das, was ich zu bieten habe, das macht dich ein und für allemal satt. Das macht deine Seele satt. Das stillt den Durst in dir. Für alle Ewigkeit. Das gibt's nur bei Jesus. Das, wonach du dich sehnst, dass du vielleicht füllst mit anderen Sachen, da mache ich in meinem Leben genauso. Das ist ein Hamsterrad, auf dem wir ewig uns hin und her drehen. Aber das, was Jesus zu bieten hat, und nur das, kann uns ein für alle Mal satt machen. Und die Frucht und die Wunder und der Durchbruch, das ist nur die Konsequenz des Wachstums. Das wahre Wunder und die echte Priorität ist, dass wir verbunden sind mit ihm. Alles andere kommt von alleine. Und deswegen darf ich vor jeder Herausforderung, wenn du nächste Woche vor der nächsten Herausforderung stehst, wenn du jetzt gerade vor einer Herausforderung stehst, weil das nächste Problem kommt immer, sei es die nächste Diagnose, sei es im Beruf, die nächste Finanzkrise, dann lass dich nicht von deinen Augen belügen. Lass dich nicht von der Diagnose belügen, sondern erinnere dich, ich bin mitten im Wunder. Jetzt gerade hat er schon alles vorbereitet. Ich bin mittendrin. Ich bin mittendrin. Mitten im Wunder. Ja, lass uns nochmal zusammen beten. Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass wir so eine Perspektive einnehmen dürfen, Vater, die unser Herz auf dich ausrichtet. Und ich bete für jeden Einzelnen, Herr, der jetzt, der sich danach sehnt, nach diesem Frieden auch, nicht mehr von seinem Problem übermannt zu werden. Ja, wenn du das bist, wenn du gerade merkst, ich würde gerne diesen Frieden spüren. Ich würde gerne mich einfach nur auf Gott konzentrieren und wissen, dass ich mitten im Wunder bin, aber ich habe Angst und ich habe Schmerzen, aber ich will diesen Frieden. Ja, Vater, ich will für jeden Einzelnen jetzt, der das in seinem Herzen sagt, will ich beten, Heiliger Geist, dass du ausgegossen wirst in diese Herzen und Frieden schenkst, Vater. Dass du mit übernatürlichem Frieden kommst, dass die Angst geht in deinem Namen, Jesus. Dass die Sorgen gehen in deinem Namen. Dass wie du diese Wachtel mit Wind geblasen hast, Herr, dass du mit deinem Wind auch jetzt neue Nahrung schenkst, Herr. Das Alte wegbläst, Vater. Und neues Vertrauen schenkst. Dass unsere Seele weiß, alles was zählt, dass ich verbunden bin mit dir ist. Verbunden bin mit dir, bin Vater. Alles was zählt ist, dass ich dein Licht jeden Tag empfange. Und dass dein Wasser auf mich regnet. Ich danke dir, Vater, dass du wirklich diese neue Perspektive schenken willst, dass es nicht nur ein Gedankenspiel ist, Vater, sondern dass es auch in Leib und Seele Frucht trägt, Herr. Und Frust wegnimmt, Vater, und dafür Freude schenkst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns auch die Kraft gibst, in der Wüste zu sehen. Danke, dass du uns die Kraft gibst, mit Tränen zu sehen. Und dass du jedes einzelne Gebet hörst und jedes Lied hörst, Vater. Und kein einziges gerät in Vergessenheit, Vater. Danke für deine Treue, Herr. Und danke, dass wir in Freuden ernten dürfen, Jesus. Danke, dass du jedes Versprechen hältst, Herr. Dass kein einziges Versprechen in dir verloren geht, Jesus. Vater, wir preisen dich, denn du willst diesen Hunger in unserer Seele stillen. Komm mit deinem Brot, Jesus. Komm mit deiner Nahrung. Komm mit deinem Wasser. Wir wollen lebendiges Wasser, das von deinem Thron fließt, Herr, durch uns durch. Und danke, Herr, dass die Wüste nicht immer Wüste bleiben wird, Vater. Danke, Herr, dass du mitten in der Wüste willst du Flüsse machen, willst du neue Landschaften kreieren, Vater. Willst du Gras vom Boden aufsprießen lassen, Herr. Willst du neue Bäume aufsprießen lassen. Danke, Jesus. Danke, Herr, darauf freuen wir uns und das erwarten wir von dir, Vater, weil du treu bist. Weil du treu bist, Herr. Und wenn wir vor dem verschlossenen Meer stehen, Herr, dann singen wir, weil wir wissen, jede Minute geht das Meer auf, Herr. Jede Minute können wir hindurchlaufen, weil du so bist, Jesus. Weil du so bist, Vater. Wir danken dir und wir preisen dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.